Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Kirche und dort, wo Sie live oder zeitversetzt zugeschaltet sind. Heute ist der zweite Sonntag nach Ostern, der Sonntag des guten Hirten. Und das Thema dafür schlägt der Wochenspruch an aus Johannes 10, Vers 11 und 27. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. So wollen wir auch nach dem Eingangslied, den Wochenpsalm 23, der Herr ist mein Hirte, gemeinsam beten. Im Gesangbuch ist die Nummer 711, das ist jetzt nicht angesteckt, 711, Sie können sich dann Bändchen einlegen, es sei denn, Sie können den Psalm auswendig. Und der Predigttext, das ist die erste Lesung aus dem Alten Testament, ist vielleicht manchem nicht ganz unbekannt aus dem Vorjahr, denn darin enthalten ist auch die Jahreslosung des Vorjahres. Und es lohnt sich immer, beim Wort Gottes gut zuzuhören. Aber diese erste Lesung möchte ich Sie nochmal besonders darauf hinweisen, weil das, was da beschrieben wird, ist ein Ursprung für heutige Konflikte im Nahen Osten, wie sie auch in der letzten Nacht leider wieder stärker eskaliert sind. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen den Psalm der Woche beten, den Psalm 23, die Nummer 711. Wir wollen diesmal den gesamten Psalm gemeinsam beten.
Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ewiger Gott, du hast Jesus Christus zum guten Hirten gemacht und rufst auch uns zu seiner Herde. Gib uns deinen Geist, dass wir seine Stimme erkennen und ihm folgen, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Lesung aus dem Alten Testament steht im 1. Mose 16 und ist zugleich Predigttext. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihrer Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sieht sie mich aber nicht, dass sie schwanger geworden ist. Ich bin gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Mann, Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Worte der Heiligen Schrift.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
bei Johannes im 10. Kapitel. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Merkt euch gut, was ich euch jetzt sage, forderte Jesus seine Zuhörer auf. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist sicherlich ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter das Tor und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte sie mit ihrem Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil die fremde Stimme sie erschreckt. Die Leute, denen Jesus dieses Beispiel erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er es ihnen. Glaubt mir, ich selbst bin die Tür. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird die Schafe packen und die Herde auseinanderjagen. Einen solchen Mann interessieren die Schafe überhaupt nicht. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und die Schafe kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Ställen sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meinem Ruf folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben, aber auch es wieder zu nehmen. Das ist der Auftrag, den mir mein Vater gegeben hat. Meine Schafe kennen meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen Mächte. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen, denn ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss auch mal sagen, ich freue mich, dass ich auch eine ganze Reihe Konfirmierter sehe, die vor einiger Zeit konfirmiert worden sind und heute im Gottesdienst. Das ist schön, dass ihr nicht mit der Konfirmation euch verabschiedet vom Gottesdienst. Ja, der heutige Predigttext, die erste Lesung, handelt von einer frühen, tiefgreifenden Spaltung der Menschheit. Ismael, der Sohn Abrahams und der Hagars, ist nach islamischer Tradition der Stammvater aller Muslime. Heute, Jahrtausende später, sind wir erschüttert über den brutalen, grauenvollen Überfall der Hamas auf das Staatsgebiet Israels, welches mit der erklärten Absicht geschah, einen größeren Krieg heraufzubeschwören, bei dem die Karten im Nahen Osten neu gemischt werden. Diese Kalkulation der Hamas und der hinter ihr stehenden Macht, dem Iran, scheint aufgegangen zu sein in Teilen. Die Ereignisse der letzten Nacht, die nochmal eine gefährliche Eskalation bringen, scheinen das anzudeuten. Klar ist aber auch, dass dadurch rücksichtslos die eigene Bevölkerung im Gazastreifen geopfert wurde, denn eine harte Reaktion Israels auf dieses Massaker war zu erwarten. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Ich hoffe als Christ sehr, dass das Volk Israel, der Staat Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, dass die Juden auch zukünftig in Sicherheit und Frieden dort leben können. Dass sie auch unter anderen Völkern mindestens so leben können wie umgedreht Araber, Beduinen, Samariter, Drusen und auch Christen und andere Minderheiten im Staat Israel, im Heiligen Land. Ich will keine politische Rede halten, aber es geht hier um Heilsgeschichte. Der heutige Predigttext beschreibt Ursachen dieses Konflikts, eine frühe, tiefgreifende Spaltung in der Menschheit. Ismael, der Sohn Abrahams und der Sklavin Hagar, ist, ich sagte es ja gerade schon, nach islamischer Tradition der Stammvater aller Muslime, wiewohl der Islam als Religion ja erst Jahrtausende später entstand. Isaak, der eheliche Sohn Abrahams mit Sarah, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht lebte, ist der Stammvater Israels, der Juden. Schließlich gilt Abraham nach dem Neuen Testament als Vorbild im Glauben und somit als Glaubensvorbild ist er im gewissen Sinne auch Stammvater von uns Christen. Deswegen singe ich mit den Konfirmanden immer wieder Geh Abraham, geh. Nicht nur, weil ich es als einziges Lied fast kann, sondern auch, weil es einfach wichtig ist, Abraham als Glaubensvorbild. Bei Abraham treffen sich die drei großen Weltreligionen, man sagt die monotheistischen Weltreligionen, die in ihrem Glauben verankert haben, dass es nur einen Gott gibt. Die Bibel legt den Fokus auf das Gottesvolk des Alten Bundes, auf Israel und damit auf die Linie, die von Abraham und Sarah über Isaak und Rebekka, über Jakob, Mose, den König David, bis zu Jesus Christus und damit in den Bund von Golgatha bis zu uns verläuft. Aber die anderen sind damit nicht vergessen, unabhängig davon, ob ihr Glaube richtig oder falsch ist oder in welcher Erblinie sie verlaufen. Auch ihr Leiden wird gesehen. Auch wenn wir als Christen sehr viel Sympathie haben sollten für Israel und es wichtig ist, für Israel zu beten, und schließlich auch in der Sammlung der Juden im Heiligen Land sowie in der Gründung des Staates Israel auch ein Zeichen der Erfüllung prophetischer Verheißungen sehen, so dürfen wir auch wiederum das Leiden unschuldiger Menschen, zum Beispiel im Gazastreifen, nicht übersehen. Ich will das nochmal mit einem ganz anderen geschichtlichen Ereignis vergleichen. Durch den Größenwahn und den Vernichtungswillen Hitlers ist unserem deutschen Volk ist das in den größten Zusammenbruch seiner Geschichte gestürzt worden. Als Folge seines Angriffskrieges, der ja von großen Teilen der Bevölkerung mit Begeisterung mitgetragen wurde, wurde Deutschland mit Bomben übersät, der Krieg kam ins Land zurück. Und besonders viele, die vertrieben wurden, aus Teilen Deutschlands, aus Sudetenland, aus Schlesien, aus Ostpreußen, haben unermessliches Leid durchmachen müssen. Und wie viele Schicksale sind mir da auch bei Beerdigungsgesprächen oder Altenbesuchen vor Augen geführt worden? Wie viele Familien wurden auseinandergerissen durch Tod im Krieg, durch Naziterror? Meine beiden Großväter sind zum Beispiel Opfer davon. Es wäre nun grausam zu sagen, selber schuld, Deutschland hatte den Krieg angefangen. Nein, Gott sieht immer auch das Leiden des Einzelnen, ganz gleich von welcher Seite. Er nimmt es wahr. Es kann einem ja natürlich der Gedanke kommen, wenn Ismael damals umgekommen wäre, hätten wir heute vielleicht keinen fanatischen Islam, keinen Krieg im Gazastreifen, keinen Angriff des Iran und so weiter. Das sind natürlich Gedankenspiele. Erstaunlich ist aber doch, dass Gott auch das Leiden der Hagar sieht und ihr Hilfe schenkt. Wie gesagt, die Geschichte ist im Zusammenhang der vorjährigen Jahreslosung zum Teil bedacht worden. Sarah, damals hieß sie noch Sarai, die Frau Abrahams, wurde einfach nicht schwanger. Sie war eigentlich auch schon aus dem Alter heraus, in dem man Kinder gebärt. Aber es gab ja die Verheißung, dass Abrahams Nachkommen ein großes Volk werden sollen, zum Segen für die Welt. Und so macht Sarah selbst ihrem Mann diesen gewöhnungsbedürftigen Vorschlag, der aber in damaliger Zeit gar nicht so ungewöhnlich war: Schlafe mit meiner Sklavin, dass sie praktisch für mich den Stammhalter zur Welt bringt. Heute würde man das Leihmutter nennen. Und das geschieht auch. Im Text steht, Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Ob es auch die Stimme Gottes war? Ich glaube eher nicht. Es war der menschliche Versuch, Gottes Verheißung nachzuhelfen. Wir wollen oft Gott nachhelfen, wenn uns Sorgen bedrängen und das Vertrauen fehlt, dass er uns doch gut führt und uns versorgt, auch wenn wir es vielleicht noch nicht sehen, wie es sein könnte. Deshalb peilen wir manchmal eigene menschliche, fragwürdige Lösungen an. Hagar wird postwendend schwanger. Eigentlich könnten jetzt alle glücklich sein. Der Plan ist aufgegangen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Sie, die Sklavin, lässt es die Herrin spüren, dass sie jetzt eine sehr wichtige, entscheidende Rolle spielt. Ich vermute, dass die Sarah das auch sicher sehr sensibel wahrgenommen hat und es ihre schon vorhandenen Komplexe verstärkt hat. Sie beschwert sich bei ihrem Mann. Und wie reagiert Abraham? Er sagt zu ihr: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tue mit ihr, wie es dir gefällt. Mein Eindruck ist, dass Abraham hier nicht vorrangig die Selbstbestimmung seiner Frau achtet, sondern dass er einfach feige ist, Verantwortung zu übernehmen, obwohl er ahnt, was kommen könnte. Er will eben nicht als der Böse dastehen. Für Hagar wird die Situation unhaltbar, denn Sarah demütigt sie. Sie flieht. Es war vermutlich eine verzweifelte Flucht. Sie ist heimlich geflohen, konnte nicht viel mitnehmen, hinein in die Wüste, Richtung Ägypten, ihre Heimat. Vom Verdursten bedroht, ohne Schutz gegenüber Feinden, als Schwangere noch besonders gefährdet. Mitten in der Wüste, an einer Wasserquelle, wird sie vom Engel des Herrn gefunden. Der Engel des Herrn fragt sie: Wo kommst du her und wo willst du hin? Natürlich weiß Gott, wo sie herkommt. Aber die Frage hat schon seinen Grund. Und Hagar antwortet auch freimütig, wo sie herkommt. Aber wo sie hin will, darauf gibt sie keine Antwort und sie weiß es wohl auch nicht. Der Engel erteilt ihr nun den schweren Auftrag, wieder zurückzugehen und sich unter die Hand ihrer Herrin zu demütigen. Das ist eine harte Aussage. Sklaven waren rechtlos. Entlaufene Sklaven wurden schnell auch mal gesteinigt. Doch das wird nicht geschehen. Denn auch sie, Hagar, die Sklavin, bekommt eine Verheißung von Gott. Du wirst unzählige Nachkommen haben, die wegen ihrer großen Menge nicht gezählt werden können. Und den Sohn, den du zur Welt bringen wirst, den sollst du Ismael nennen. Tatsächlich gab es das Beduinenvolk der Ismaeliten, es ist biblisch erwähnt, die sich zu Ismael als ihrem Stammvater bekannten. Dieses Volk ist aber in anderen Völkern aufgegangen. Heute gibt es sie nicht mehr, während die Nachkommen Isaaks, das Volk Israel, ihre Identität bis heute bewahrt haben. Dass alle Muslime Nachkommen Ismael sind, ist dagegen eine, sagen wir mal, eine spirituelle Deutung und keine wirklich leibliche Nachkommenschaft. Aber immerhin, es gibt auch eine Verheißung Gottes für Ismael und seine Nachkommen. Was aber eigentlich das Bedeutende ist, ist das Bekenntnis der Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Gottesbezeichnung, geboren aus tiefer, bewegender Erfahrung. Ich, verstoßene, rechtlose Frau, werde von Gott gesucht und gesehen. Und das ist eine Erfahrung, die du und ich, die jeder heute machen kann und die zu deinem persönlichen Bekenntnis werden kann. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, der mich sieht in meiner Notlage als schwangere, rechtlose Sklavin mitten in der Wüste. Als Mensch in der Ukraine, der vom Bombenhagel der russischen Aggressoren bedroht ist. Als verzweifelte israelische Geisel irgendwo in einem finsteren, dreckigen Bunker im Gazastreifen. Jeden Augenblick mit gewaltsamen Tod rechnen müssen. Als schwerst krankes arabisches Kind in einem notdürftigen Krankenhaus im Gazastreifen. Aber auch als ganz normaler Mensch in Königswalde, mit Sorgen belastet, wie wird dies oder jenes weitergehen? Ich sitze vielleicht jetzt mit einer äußeren Fassade hier, aber wenn ihr wüsstet, wie es bei mir innen aussieht. Doch einer sieht es, Gott. Und sein Blick ist nicht strafend oder von oben herab oder bedrohlich. Nein, es ist der Blick Jesu. Er sieht mich in meiner Notlage und er zeigt mir einen Weg. Der ist auch nicht einfach, aber es ist wenigstens ein Weg. Er sieht mich, er reißt mich aus meinen Nöten. Er zeigt mir einen Weg, den ich gehen kann. Und er zeigt mir, dass ich nicht unnütz bin. Ich habe eine Berufung, eine Verheißung. Und an dieser Stelle habe ich endlich auch verstanden, warum dieser Text neuerdings ein Predigttext zum guten Hirtensonntag geworden ist. Der Engel des Herrn, der oft auch mit Gott gleichgestellt wird, der im Alten Testament schon manchmal Züge von Jesus trägt, dieser Engel des Herrn ist wie ein Hirte. Er geht mir nach, er trifft mich am Brunnen, dort wo es frisches Wasser gibt. Er schützt mich vor feindlichen Menschen und Mächten. Er zeigt mir einen Weg und gibt mir eine Verheißung. Das hat Hagar so erlebt, das hat ihr neue Hoffnung gegeben, neue Kraft und Stärke. Auch wenn noch längst nicht alles gut war, Gottes Verheißung steht. Ich wünsche, dass jeder von uns aus dem, was ihn bekümmert, herausfinden kann, durch eine Begegnung mit dem Engel des Herrn oder genauer mit Jesus Christus, dass uns wieder neu österliche Freude ergreift. Gott sieht mich, egal wo ich gerade stehe oder sitze, wie stark oder schwach mein Glauben ist, wie nah oder fern ich mich Gott fühle, ob ich auf der Flucht bin oder gemobbt werde, mich rechtlos, klein und unbedeutend fühle, mich Ängste, Sorgen, Trauer gefangen nehmen oder ob es mir gerade so richtig gut geht, ich mich zufrieden und stark fühle. Egal wie meine Situation ist, Gott sieht mich. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstand, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt als Predigtlied aus den roten Büchern Seid nicht bekümmert, 097. Und bei der Austeilung des Abendmahles, wenn es klappt, ich hoffe, denke, wird noch ein Lied eingespielt zur vorjährigen Jahreslosung von Heiko Bräuning, Du bist ein Gott, der mich sieht. Das kommt dann beim Abendmahl. Thank you. zugeben, wir nehmen teil an Leid in unserer Kirchgemeinde. Aus diesem Leben wurde abgerufen und christlich bestattet Reinhard Thomas Müller. Er verstarb im Alter von 68 Jahren, 2 Monaten und 13 Tagen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir vertrauen unseren Verstorbenen dir an. Wir danken dir, dass du ihn in seinem Leben zu dir geführt hast, dass du ihn gesehen hast, auch in seinen persönlichen Fragen und Nöten, und dass er dich gesehen und erkannt hat und dass er zu dir gefunden hat. Danke für sein Leben und nimm du ihn gnädig auf. Bitte sei nahe, stärke und tröste die Angehörigen und Freunde. Lass sie und uns alle bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir unser Leben bei dir festmachen. Amen. Wir hören zum Gedenken an unseren Verstorbenen einen Trostvers. Vielen Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntages. Sie war bestimmt für unsere eigene Kirchgemeinde, betrug 1.140 Euro. Danke auch für eine Einzelspende von 400 Euro für die Kirchgemeinde. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Posaunenmission. Wir haben ja durch unseren Posaunenchor daran Anteil und die Evangelisation. Am Ausgang für unsere Kirchgemeinde. Wenn sich nicht jemand meldet mit einem Gegenargument, wird heute kein Kirchenkaffee sein. Ich will einfach noch was weitergeben, auch von der Verantwortlichen, der Nancy Seidler. Sie freut sich eigentlich, wenn sich mehr Leute daran beteiligen und nicht immer die gleichen da angesprochen werden müssen. Also der Aufwand ist ja nicht sehr groß. Vielleicht können noch ein paar Leute überlegen, ob sie sich mit bereit erklären, beim Kirchenkaffee mitzumachen. Kekse und so weiter sind ja da, Kaffee muss gekocht werden. Es ist jedenfalls eine schöne Form der Begegnung und es wäre schade, wenn es einschläft. Heute ist 10 Uhr Kindergottesdienst. Und 18 Uhr Friedensgeläut und Friedensgebet hier in der Kirche. Morgen ist 19.30 Uhr Gebet für die Region in der Kirche in Geiersdorf. Auch dazu wird herzlich eingeladen. Morgen ist ebenfalls 20 Uhr Gebetskreis im Seniorenidyll und ebenfalls 20 Uhr Singkreis. Dienstag 18 Uhr junge Gemeinde, kirchenmusikalische Übungsstunde und Konfirmanden zu den bekannten Zeiten. Am Mittwoch findet aber kein Schülerkreis statt. Donnerstag ist 14 Uhr Seniorenkreis, 19.30 Uhr Gemeindeaufbauausschuss. Und am kommenden Sonntag ist 10 Uhr Gottesdienst. Die Predigt hält Prädikant Christian Richter. Gleichzeitig ist Kinder- und Teenie-Gottesdienst. Das Seelsorgeseminar am Wochenende, da ist die der Anmeldefrist abgelaufen. Nachfragen bitte bei Ina Fröner-Schulz oder im Pfarramt. Kann der Rockstrupper den Gottesdienst eher verlassen müssen, weil in Jöstadt Konfirmation ist? Ich würde vorschlagen, nach dem Dankopferlied, Herr Kantor, und wir werden mal die Liturgie dann heute sprechen zum Abendmahl. Auch für den Schlussvers, das ist der Vers 6 und 7 von 288, ist schon jemand eingeteilt, der anstimmt, wir singen es a cappella. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde hier vor Ort und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. An diese Gaben unseres Dankes, dass sie gut verwendet werden für die Arbeit der Posaunenchöre und der Evangelisation. Danke, dass du uns siehst, dass du jeden von uns siehst, jeden Menschen in seiner Situation. Sei du nahe den Kranken, besonders denen, die uns vor Augen stehen. Sei nahe den Trauernden und Sterbenden. Sei nahe denen, die von Süchten abhängig sind, und denen, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Sei nahe denen, die auf der Flucht sind in Kriegsgebieten, die von Terror, Diskriminierung bedroht sind. Sei nahe den verfolgten Christen. Herr, wir bringen dir unsere Sorge vor der Eskalation im Nahen Osten und bitten dich um Frieden und Sicherheit für dein Volk Israel, aber auch um Weisheit für die Verantwortlichen der Regierung. Schenke du Frieden im Nahen Osten und in der Ukraine. Herr, sei nahe denen, die sich besonders mit deinem Wort beschäftigen, sei auch mit den Konfirmanden, den Konfirmierten, der Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Herr, segne uns jetzt diesen Sonntag und gib uns Kraft für alle Aufgaben der kommenden Woche. Dein Friede sei mit uns. Amen. Wir wollen miteinander das heilige Abendmahl feiern. Zur Teilnahme am Abendmahl ist jeder eingeladen, der getauft, konfirmiert bzw. Mitglied einer Kirche ist. Wer das nicht ist oder wer aus anderen Gründen am Abendmahl nicht teilnimmt, der bleibe bitte einfach auf seinem Platz sitzen und sei im Gebet und in der Gemeinschaft mit uns verbunden. Kinder oder Konfirmanden können natürlich gern mit nach vorn kommen und werden gesegnet. Gerade das Abendmahl macht uns deutlich, dass Gott jeden persönlich sieht und ihm begegnen will. Wir wollen es jetzt so halten, dass wir zunächst eine Zeit der Stille haben, in der jeder das, was er als Schuld erkannt hat, Gott sagen kann. Wir sprechen dann gemeinsam, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Sie können es auch unter Nummer 230 nachlesen. Ich spreche dann, wir beten dann das Vaterunser und ich bete die Einsetzungsworte Christi am Gottes und dann folgt die Austeilung. Es wird nach wie vor so sein, dass Sie entweder am Gemeinschaftskelch teilhaben oder sich hier vorne noch ein Einzelglas beim Gang zum Abendmahl an dem Tisch vor den ersten Bänken wegnehmen können. Wer statt Wein Traubensaft haben möchte, teile es bitte dem Altardiakon mit, wenn er in die Runde kommt. Und nun lasst uns zunächst stille werden und vor Gott unsere Schuld bekennen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Amen. Allen, die ihre Schuld im Herzen bekannt haben, spreche die Vergebung ihrer Sünden zu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch. Wir wollen jetzt miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. einander zuzuwenden, aufeinander zuzugehen, dem jemand auch die Hand zu reichen und ein Wort des Friedens zu sagen. Friede sei mit dir und Shalom.
Gott, der mich sieht, du wusstest, wie mir geschieht, als ich in Not und Bedrängnis geriet. Du bist mein Gott, der mich sieht, der sich mir niemals entzieht. Du bleibst mein Gott. Schicksal den Boden unter den Füßen wegzog. Wenn mich List und Täuschung umhab und Ungut betrog. Wenn die Falschheit und Lüge viel mehr als Gutmütigkeit wog. Sag mir ein Engel, der Herr hat dein Elend gehört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du wusstest, wie mir geschieht, als ich in Not und Bedrängnis geriet. Du bist mein Gott, der mich sieht. Der sich mir niemals entzieht. Du bleibst mein Gott. Als Wüstenwind sind. Mir schlägt Feindschaft entgegen und Wut macht mich launenhaft blind. Wenn der Ausweg nur Wüste und Verlassenheit mit sich bringt, dann sagt mir ein Engel, der Herr dein Elend gehört. Du siehst, woher ich komme. Du siehst, wo ich bin. Du siehst für die Zukunft. Hast Frieden im Sinn. Du siehst, siehst, wo ich bin. Du siehst für die Zukunft, hast Frieden im Sinn. Du bist ein Gott, der mich nicht sieht, ein Gott, der nicht sieht. Du wusstest, wie mir geschieht, als ich in Not und Bedrängnis geriet. Du bist mein Gott, der mich sieht, mein Gott, der mich sieht, der sich mir niemals entzieht. Du bleibst mein Gott. Ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der mich sieht. Du wusstest, wie mir geschieht, als ich in Not und Bedrängnis geriet. Du bist mein Gott, der mich sieht, mein Gott, der mich sieht, der sich mir niemals entzieht. Du bleibst mein Gott. Schicksal den Boden unter den Füßen wegzog. Wenn mich List und Täuschung umhab und Gut betrog. Wenn die Falschheit und Lüge viel mehr als Gutmütigkeit wog. Sag mir ein Engel, der Herr hat dein Elend gehört. Du bist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der mich sieht. Du wusstest, wie mir geschieht, als ich in Not und Bedrängnis geriet. Du bist mein Gott, der mich sieht. Mein Gott, der mich sieht, der sich mir niemals entzieht, der sich mir niemals entzieht. Du bleibst mein Gott, der mich liebt, der mich liebt. Wenn die Schmach und die Kränkung heißer als Wüstenwind sind, mir
schlägt Feindschaft entgegen und Wut macht mich launenhaft blind. Wenn der Ausweg nur Wüste und Verlassenheit mit sich bringt, dann sagt mir ein Engel, der Herr hat dein Elend gehört. Du siehst, woher ich komme, du siehst, der mich sieht. Du wusstest, wie mir geschieht, als ich in Not und Bedrängnis geriet. Du bist mein Gott, der mich sieht.
Lass uns Gott danken. Herr, wir danken dir, dass du uns durch diese heilsame Gabe gestärkt hast. Und wir bitten dich, lass uns in deinem Frieden hinausgehen. Und lass uns wissen, dass du uns siehst und dass wir uns dir anvertrauen dürfen, jeden Tag neu. Amen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz und das Lied endet mit dem kräftigen Gesang von 208.